Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf Radio HBW, mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
اهلا وسهلا بكم في راديو سلام مجله اسبوعيه ثقافيه على راديو هابي في نقدم اخبار المنطقه مع كثير من الاغاني والموسيقى العالميه
خوش آمدید به راديو سلام مجله بین فرهنگی در راديو هابي في با اطلاعات منطقه‌ای و موزیک های جذاب از سراسر جهان
heute mit
اليوم مع
امروز با
محمد الجاموس
اوته شولتز
und فایاد پرویزی باران
راديو سلام Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Harz. Zum Start des neuen Ausbildungsjahres gibt es im Harzkreis noch 585 freie Ausbildungsplätze. Damit sind noch 45% aller gemeldeten Lehrstellen unbesetzt. Das teilte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten mit. Die Gewerkschafterin Katja Derer appelliert den Schulabgänger, sich auch in der Ernährungsbranche umzusehen. Die Ernährungsindustrie ist mit rund 1.100 Beschäftigten im Landkreis Harz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Region.
Harz. وفي بداية السنة التدريبية الجديدة لا يزال هناك 585 مكانا شاغرا للتدريب في هارتس كريس وهذا يعني أن 45% من جميع التلمذة الصناعية المسجلة لا تزال شاغرة هذا ما يقوله اتحاد مطاعم المأكولات وتناشد النقابة كاتيا درير تركي المدارس أن ينظروا حول صناعة الأغذية أيضا مع حوالي 1000 موظف في منطقة هارت لصناعة الأغذية عامل اقتصادي مهم في المنطقة
هارتس به گفته اتحادیه کارآموزی رستوران‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید هنوز 5085 کارآموزی رایگان در هارتس‌کرایس وجود دارد. این بدان معناست که 45% از کل ثبت‌نام‌های کارآموزی خالی است. مسئول اتحادیه کارگری کاتیا درر از مسئولان مدارس می‌خواهد تا صنعت مواد غذایی را مورد بررسی قرار دهند. صنایع غذایی یک عامل مهم اقتصادی در منطقه با حدود 1000 کارمند در هارتس کرایس است.
Sachsen-Anhalt. Vor dem islamischen Opferfest hat Sachsen-Anhalts Tierschutzbeauftragter Marco König darauf hingewiesen, dass kein Tier ohne Betäubung geschlachtet werden darf. Das Tierschutzgesetz verbietet das nicht nur für gewerbliche, sondern auch für private Schlachtungen. Man könne aber bei der zuständigen Veterinärbehörde eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Schächten ohne Genehmigung könne mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro bestraft werden.
Sachsen-Anhalt. قبل عيد الأضحى الإسلامي أشار ماركو كونيغ المسؤول عن رعاية الحيوانات في ساكسونيا أنهالت إلى أنه لا يمكن ذبح أي حيوان دون تخدير ويحظر قانون رعاية الحيوان ذلك ليس فقط بالنسبة للذبح التجاري بل أيضا للذبح الخاص ومع ذلك يمكن تطبيق إعفاء على السلطة البيطرية المختصة ويمكن معاقبة مهاوي دون إذن بغرامة تصل إلى 25,000 يورو
ساكسون أنهالت پیش از جشن عيد قربان در ميان مسلمين ساكسون أنهالت مارکو کونیک، مسئول بهزیستی حیوانات ساکسن‌آنهالت خاطر نشان کرده است که هیچ حیوانی را نمیتوان بدون بیهوش شدن ذبح کرد. قانون حمایت از حیوانات این امر را نه تنها در مورد تجارت بلکه برای کشتار خصوصی نیز منع کرده است. ذبح بدون تایید با جریمه حد اکثر 25,000 یورو قابل اجراست.
ساکسن‌آنهالت Die Deutsche Bahn bietet 15.000 Euro Belohnung für Hinweise zu Automatensprengern. In den letzten Wochen gab es 6 Angriffe auf Fahrkartenautomaten. Neben der Belohnung sollen insgesamt 500 Fahndungsplakate an größeren und kleineren Haltepunkten ausgehängt werden. In diesem Jahr sind bereits 17 Angriffe auf Automaten in Sachsen-Anhalt registriert worden.
Sachsen-Anhalt. تقدم دوتشه بان مكافأة قدرها 15,000 يورو للحصول على معلومات عن أجهزة التفجير الآلية. وقد وقعت 6 هجمات على آلات بيع التذاكر في الأسابيع الأخيرة بالإضافة إلى المكافأة سيتم عرض ما مجموعة 500 ملصق بحث في محطات أكبر وأصغر هذا العام تم بالفعل تسجيل 17 هجوماً على آلات البيع في ساكسن-أنهالت
ساكسن-أنهالت دويتشه بان بودجه 15,000 يورويي را برای نکات مربوط به اسپرینترهای اوتوماتیک ارائه می‌دهد در هفته‌های اخیر 6 حمله به دستگاه‌های فروش بلیط انجام شده است. در مجموع 500 پوستر تحت تعقیب در ایستگاه‌های بزرگتر و کوچکتر به نمایش درمی‌آید. امسال 17 حمله به دستگاه‌های فروش بلیط در ساکسن-آنهالت به ثبت رسیده است.
Salzlandkreis Der Landkreis verliert weiter Einwohner. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor. Waren es im Jahr 2008 noch 215.591 Einwohner, sind es nun etwa 25.000 Menschen weniger. Am Ende des Jahres 2018 lebten im Salzlandkreis 190.560 Einwohner. Der Prognose nach wird in 9 Jahren die Anzahl der Einwohner nochmals um 45.000 sinken.
Salzlandkreis. ولا تزال مقاطعة تفقد سكانها وتضيح ذلك من أحداث الأرقام الصادرة عن المكتب الإحصائي الوطني. وفي حين كان عدد السكان 215,591 نسمة في عام 2008، يقل عددهم الآن نحو 25,000 شخص في نهاية عام 2018. كان عدد السكان 190,560 في زالتسلاند كرويس. ووفقا للتوقعات سينخفض عدد السكان بمقدار 45,000 نسمة آخرين في غصون 9 سنوات.
سازلاند کرایس این منطقه همچنان به از دست دادن ساکنان ادامه می دهد. این از آمار فعلی اداره آمار کشور مشهود است. اگر در سال 2008 215,591 نفر جمعیت داشته باشند، اکنون حدود 25,000 نفر کمتر هستند. در پایان سال 2018 تعداد 190,560 نفر در سازلاند کرایس زندگی می کردند. بر اساس پیش آگهی در مدت 9 سال تعداد ساکنان دوباره 45,000 نفر کاهش می‌یابد.
Sachsen-Anhalt. Zum 1. August sind Verbesserungen beim sogenannten Bildungspaket zur Unterstützung einkommensschwacher Haushalte in Kraft getreten. Durch das starke Familiengesetz gibt es etwas mehr Geld für den Schulbedarf, gemeinsames Mittagessen, Lernförderung, Ausflüge und Fahrten sowie Vereinsbeiträge für Kinder bzw. Jugendliche.
Sachsen-Anhalt. وفي 1 آب أغسطس دخلت حيز النفاذ التحسينات التي أدخلت على ما يسمى بميثاق التعليم لدعم الأسرة المعيشية المنخفضة الدخل. ومن خلال قانون الأسرة القوية هناك المزيد من المال للوازم المدرسية والغذاء معا، ودعم التعليم الرحلات فضلا عن رسوم الجمعيات للأطفال والشباب.
زاكسن أنهالت از تاریخ 1 آگوست اصطلاحاتی در پیمان آموزش و پرورش برای حمایت از خانواده‌های کم درآمد به مرحله اجرا درآمد. به منظور قانون خانواده قوی، پول بیشتری برای وسایل مدرسه، نهار در مدرسه، کمک‌های آموزشی، اردوهای تفریحی و همچنین کمک‌های باشگاه برای کودکان یا نوجوانان در نظر گرفته شده است.
آشاسلیبن Die Freiwillige Feuerwehr musste in dieser Woche zu einem Einsatz in die Hennestraße ausrücken. Wie die Feuerwehrleute berichteten, hatten die Nachbarn Brandgeruch aus einer Wohnung bemerkt. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, war der Brand glücklicherweise schon von selbst erloschen. Außer einer Katze konnte in der Wohnung niemand angetroffen werden. Die Katze hatte vermutlich bei dem Versuch, an Futter zu gelangen, versehentlich den Herd angeschaltet und so das Feuer verursacht. Nach Betrachtung der Spurenlage richtete sich der dringende Tatverdacht auf die Katze. Bei der weiteren Vernehmung verweigerte sie jedoch die Aussage.
Aschersleben. واضطر فريق الإطفاء المتطوع إلى الانتقال إلى هنشيرستغاسة بعد ظهر أمس لإجراء عملية. ويقول رجال الإطفاء أن الجيران لاحظوا رائحة الحريق القادمة من الشقة، وعلى أرض الواقع قررت خدمات الطوارئ أن الحريق قد أطفأ في حد ذاته، وبغض النظر عن القط لا يمكن العثور على أحد في الشقة، ربما كان القط قد تحول عن طريق الخطأ على الموقد بينما كان يحاول الحصول على الطعام مما تسبب في الحريق.
أشر سليم سازمان آتش نشانی در هفته گذشته به محل هنشتراسه اعزام شدند. همونطور که آتش نشانان گزارش می دهند، همسایگان متوجه بوی سوختگی از یک خانه شده بودند. نیروها فهمیدند که آتش قبلاً به خودی خود خاموش شده است. کسی در آپارتمان حضور نداشت، به جز یک گربه که احتمالاً گربه به هنگام تلاش برای تهیه غذا اجاق گاز را روشن کرده و باعث آتش سوزی شده بود.
معلومات مهمة.
Wichtige Information.
Salzlandkreis. Die Ausländer- und Asylrechtsbehörde des Kreises bleibt in der Woche vom 9. bis zum 13. September geschlossen. Nach Angaben des Kreises betrifft dies konkret die beiden Sachgebiete Ausländerbehörde und Asylbewerberleistungen. Die Mitarbeitenden sind währenddessen trotzdem per E-Mail und Fax erreichbar. Der Grund für diese Schließzeit sind die eingeschränkte Nutzbarkeit der Technik, Maßnahmen zur Datenpflege und Mitarbeiterschulungen.
Saarland-Kreis. سيتم إغلاق سلطة قانون الهجرة واللجوء في المنطقة خلال الأسبوع من 9 إلى 13 سبتمبر ووفقاً للمقاطعة يتعلق ذلك على وجه التحديد بمجال سلطة الهجرة واستحقاق ملتمسي اللجوء وفي غصون ذلك لا يزال من المتمكن الوصول إلى الموظفين عن طريق البريد الإلكتروني والفاكس والسبب في وقت الإغلاق هو محدودية إمكانية استخدام التكنولوجيا وتدابير صيانة البيانات وتدريب الموظفين
اطلاعات مهم اداره خارجی ها و پناهندگی سازلند گرایس از تاریخ 9 تا 13 سپتامبر بسته خواهد شد. به گفته مسئولین این موضوع به طور خاص به دو حوزه مربوط می شود که پناهندگان و مزایای پناهندگی از آن برخوردار هستند. در این میان کارمندان هنوز هم می توانند از طریق نامه الکترونیکی و فکس رسیدگی کنند. دلیل زمان بسته شدن قابلیت استفاده محدود از فناوری، اقدامات نگهداری داده و آموزش کارمندان است.
Hier ist Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
هنا راديو سلام مجلة أسبوعية ثقافية على راديو حبيبي نقدم أخبار المنطقة والكثير من الأغاني والموسيقى العالمية.
إنجا راديو سلام مجلة بين فرهنگي در راديو حبيبي با اطلاعات منطقي و موسيقى جذاب از سراسر جهان.
ياد توتشمان geboren 1989, studierte englischsprachige Literatur und war in der Stadtverwaltung in Damaskus tätig. Seit 2015 lebt Turcman in Salzburg und arbeitet bei Akzente Salzburg, einem Verein, der Initiativen für junge Leute anbietet. Turcman schrieb sein Debütwerk »Wenn der Jasmin auswandert« auf Deutsch. Seine Familie, Freunde, die Liebe und die Stadt des Jasmins zu verlassen, war ein sehr schwieriger Entschluss. Jad Turcman ist nicht freiwillig nach Europa gekommen. Der Weg dorthin ist abenteuerlich und mühsam. Schließlich kommt Turcman an einem Ort an, den er nicht gesucht hat, an dem er jedoch den Jasmin neu pflanzen kann. Sein Buch beginnt er mit folgendem Gedicht. Ich bin der Damazener. Ich bin derjenige, der seine Stadt ohne Abschied flüchtig verließ. Wie oft hörten wir schon von Liebesgeschichten, in denen die lebendige Liebe freiwillig begraben wurde. Ich ging, aber meine Seele hat es verweigert, mir zu folgen und blieb in der Nähe des Jasmins. Damaskus. Obwohl ich es wagte, dich zu betrügen, hat diese hübsche Blondine nicht geschafft, mich den Geruch des Jasmins vergessen zu lassen.
أنا الدمشقي أنا من رحل عن مدينته هروا وكم سمعنا عن قصص الحب التي أوقد فيها الحب طوعا وهو في عز شبابه رحلت ولكن روحي أبت تتبعني وبقيت في جوار الياسمين دمشق رغم تجرؤي على الخيانة لم تنتسي تلك الشقراء الجميلة رائحة الياسمين
Und hier sind ein paar Auszüge aus Jad Turcmans Buch, Wenn der Jasmin auswandert. Die Geschichte meiner Flucht. Das Erstaunliche an Syrien. Trotz der Bequemlichkeit der Polizisten war Syrien vor dem Krieg eines der sichersten Länder der Welt. Laut einer Statistik des Global Peace Index aus dem Jahr 2010 lag Österreich nach Neuseeland an zweiter Stelle. Und Syrien lag tatsächlich an 12. Stelle. Wenn man die Polizeileistung von damals in Betracht zog, versteht man, warum wir Syrer verblüfft waren, dass unser Land bemerkenswert sicher war. Man vermutete damals, dass der liebe Gott sich heimlich eingemischt und alles reguliert hat. Inzwischen liegt Syrien am Ende dieser Liste und gilt als das gefährlichste Land der Welt. Fraglich bleibt, warum der liebe Gott nicht mehr für uns sorgt. Vermutlich hat er momentan andere Länder lieber. Der Krieg brachte uns vieles bei. Wir lernten auch, zahlreiche Dinge zu schätzen, die wir vorher als selbstverständlich angesehen hatten. Etwa einmal auf einer Straße spazieren gehen zu können, ohne Angst dabei zu haben, von einer Rakete getroffen zu werden. Auch erfuhr ich, wie unglaublich wichtig mir die Familie war. Wir alle entdeckten die in uns versteckte Kraft, eine unendlich elastische Seele zu besitzen, die es möglich machte, diesen Krieg auszuhalten und uns dem neuen Lebensstil anzupassen. Ich weiß nicht, ob nur wir Syrer diese Gabe haben oder ob die ganze Menschheit so wandlungsfähig ist und bei Gefahr diese plötzlich auftauchende Überlebenskraft hervorbringt. Trotz allem hatten wir den unbändigen Willen, weiterzuleben. Es war unglaublich, wie das Leben trotz der Jahre im Krieg fast normal weiterging. Weiterleben zu wollen, war auch eine Entscheidung, die ich nach meinem ersten Trauma traf. Selbst meine Entführung und die Folterung schafften es nicht, mir mein Lachen zu nehmen. Ja. Ich wurde entführt und gefoltert. Alles, was ich diesbezüglich im Moment erwähnen kann, ist, dass ich der einzige von 5 Menschen bin, der aus dem dunklen Keller lebend herauskam. Am Sonntag beginnt bei uns in Syrien eine neue Woche. Ich habe keine Ahnung, was da draußen los ist. Aber wahrscheinlich haben die Soldaten neue Befehle erhalten, um effizienter das Vorgehen des IS zu verhindern. Ob die Soldaten nur den IS attackieren, oder ob auch unschuldige Menschen zu Tode kommen, wissen wir nicht. Unsere Informationen bekommen wir aus den Medien und das ist wie ein Wettbewerb zwischen den Medien der Regierung und den Medien der Regierungsgegner. Sie beschuldigen einander ständig gegenseitig, für den Tod der unschuldigen Zivilisten verantwortlich zu sein. Aber die Frage ist, wer glaubt noch an das, was in den Medien berichtet wird? Ich? Sicher nicht. Meine Mutter und ich hatten immer schon ein festes Ritual, in der Früh gemeinsam Feroz zuzuhören und Mokka zu trinken. Sie kochte immer Mokka mit ihrer Geheimmethode. Und es war jeden Morgen sehr angenehm aufzustehen, wenn der Duft des frisch gebrühten Kaffees durch die Wohnung zog. Die politische Lage in Syrien und der Krieg waren damals unser Gesprächsthema Nummer 1 am Morgen. Meine Mutter beschrieb die Lage damals als Zirkus Halligalli und hielt alles für sinnlos. Darüber waren wir uns einig. Sie begriff die Lage von Anfang an. Mein Sohn, sagte sie, halte dich davon fern. Es geht nicht mehr um Freiheit und die Bekämpfung von Korruption. Es gibt viele Länder, die alles ganz still beobachten und heimlich Öl ins Feuer gießen, damit sie danach, wenn das Land ins Chaos stürzt, ihre Ziele erreichen können. Den Weg zur Arbeit bezeichne ich als den Weg des Todes, da es die Straße mit den meisten Raketeneinschüssen ist. Man sieht auf dem Weg Einschlagspuren von Raketen, mit denen die Regierungsgegner die Stadt Damaskus ständig beschießen. Jeder Einschlag hat eine kleine Einkerbung auf der Fahrbahn verursacht. Es ist ein höchst unangenehmes Gefühl, darüber zu fahren. Man befürchtet, an derselben Stelle könnte wieder eine Rakete einschlagen. Durch die dauernde Angst und die Ungewissheit, wie es denn weitergehen soll, hat sich eine Art Gleichgültigkeitsgefühl entwickelt, sodass ich inzwischen kaum mehr Angst verspüre. Mein Herz klopft auf diesem Weg nicht mehr so schnell. Ich halte es sogar für wahrscheinlich, eines der nächsten Opfer zu sein und in einer der Eilmeldungen im Fernsehen erwähnt zu werden. Damit würde sogar ein Kindheitstraum wahr. Ich wollte schon immer Schauspieler werden und Tag und Nacht im Fernsehen gegenwärtig sein. Als ich wie jeden Tag an meiner Arbeitsstelle, dem Magistrat in Damaskus, ankomme, hat sich bereits eine Menschenschlange vor unserem Büro gebildet. Hier warten Menschen, die durch den Krieg obdachlos geworden sind. Unsere Aufgabe ist es, eine neue Unterkunft für sie zu organisieren oder ihnen eine Entschädigung für das zerstörte Haus auszubezahlen. An diesem Tag fange ich wie gewohnt damit an, meine Post durchzusehen, bevor ich die neuen Anträge entgegennehme. Ein Schock. Meine Augen können es kaum glauben. Einer der Briefe ist tatsächlich mein Einberufungsbefehl. Im selben Moment wird mir klar, dass hier alles für mich vorbei ist. Gleichzeitig sehe ich am Display meines Handys den Anruf meiner Mutter. Sie hat mich noch nie zuvor um diese Uhrzeit angerufen. Ohne den Anruf entgegenzunehmen, habe ich bereits eine Ahnung, dass die Beamten schon zu Hause vor der Tür stehen. Heutzutage gibt es in der Stadt nur zwei Gesprächsthemen. Wo haben die Raketen eingeschlagen? Und wer muss als nächstes zum Militär? Ich habe schon lange die Befürchtung, dass ich bald in den Krieg ziehen muss. Meine Gedanken sind dauernd damit beschäftigt, denn ich bin bereits darüber informiert worden, dass mein Jahrgang demnächst einberufen werden wird. Einige meiner Freunde haben den Militärdienst bereits antreten müssen. Meine Wehrpflicht habe ich zwar bereits 2010 absolviert, aber da der Krieg nicht allein mit Wehrpflichtigen geführt werden kann, ist ein Gesetz in Kraft getreten, nach welchem auch jeder, der die Wehrpflicht bereits erfüllt hat, wieder einrücken muss. Wie kann ich meiner großen Liebe Sarah diese schreckliche Neuigkeit überbringen? Ich gehe aus meinem Büro. Da steht sie bereits. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. In meinem Kopf gibt es nur einen Gedanken. Jetzt ist alles aus. Ich muss in den Krieg. Das ist das Ende. Ich halte dir einfach den Brief mit dem Einberufungsbefehl hin. Ohne ihn zu lesen, weiß sie alles und beginnt zu weinen. Wir fahren gemeinsam nach Hause. Dort trifft Sarah das erste Mal auf meine Mutter. Es ist bislang nicht ohne weiteres möglich gewesen, sie einander vorzustellen, denn Sarah ist Alevitin und mein Vater ist Sunnit. Daher ist unsere Beziehung in unseren Familien unerwünscht. Leider können Religionen auch das Gegenteil von Zusammenhalt bewirken und dabei für viel Unheil und Dummheit sorgen. Religionen sind jedoch jetzt gerade nicht unser Thema. Meine Mutter hat natürlich gewusst, dass es Sarah gibt, aber nicht mehr. Anscheinend verstehen sie sich jedoch schnell und können die Religionen in diesem Moment vergessen. Sie umarmen einander und weinen gemeinsam. Mein Bruder schaut mich hilflos an. Der Raum ist geradezu erfüllt von unzähligen, tiefen Gefühlen. Dieser Brief ist ein eindeutiges Zeichen für den sicheren Tod. Wenn man dem Einberufungsbefehl nachkommt, gibt es zwei Optionen. Entweder wird man umgebracht oder man tötet jemand anderen und stirbt bald darauf selbst. Ich will niemanden umbringen. Mir ist auch nicht bekannt, gegen wen ich kämpfen müsste. Ich bin von Beginn an nicht mit dem Krieg einverstanden gewesen. Ich möchte weder für die Regierung noch für die unzähligen Regierungsgegner kämpfen. Die Regierung ist bis zum Hals korrupt und mit dem Blut der Unschuldigen befleckt. Genauso verhält es sich bei all den anderen Gruppierungen. Selbst wenn es einen klassischen Krieg geben würde, im Zuge dessen ein Feind aus dem Ausland versuchen würde, das Land zu erobern, könnte ich niemanden töten. Es muss eine Lösung für mich gefunden werden. Das Land zu verlassen scheint im Augenblick der einzige vernünftige Ausweg zu sein. Aber ich darf als Beamter das Land nicht ohne die Erlaubnis des Bürgermeisters von Damaskus verlassen. Und auch wenn ich dürfte, wohin sollte ich gehen? Ich bin völlig durcheinander und kann nicht mehr klar denken. Ich kontaktiere alle meine Bekannten im Ausland. Zu dieser Zeit flüchteten zahlreiche Syrer nach Europa oder haben sich dorthin auf den Weg gemacht. Einer davon ist unser Nachbar Rami, den ich damals kritisiert habe, als er geflohen ist. Damals war das für mich nicht nachvollziehbar. Wieso verließ jemand sein Land? Ich bezeichnete das als Untreue. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass wir Menschen jede Menge Vorurteile haben. Die meisten von ihnen werden hastig und oberflächlich gepflegt. Alle sind der Meinung, dass ich das Land verlassen soll. Sie versuchen mit allen Mitteln, mich zu ermutigen. Mein Onkel drückt mir ein paar Geldscheine in die Hand. Die anderen Familienmitglieder folgen seinem Beispiel. Meine Tante versucht, mir die bevorstehende Reise schmackhaft zu machen und meine Schwester umarmt mich schweigend. Ich selbst habe nicht viel dazu zu sagen. Ich kann momentan nicht rational denken. Aus meiner Verzweiflung heraus nehme ich die Herausforderung an. Am Ende des Abends fällt die Entscheidung. Ich werde Damaskus in 2 Tagen, am 7. November 2014, an einem Dienstag verlassen. Thank you. Nadja Totschmann ist mittlerweile 29 Jahre alt und lebt seit 4 Jahren im österreichischen Salzburg. Er ist nicht nur Buchautor, sondern auch ein leidenschaftlicher Fußballer und ein Hobbykoch. Während seiner Ausbildung im Bereich Traumatherapie wurde er von anderen ermutigt, das Buch »Wenn der Jasmin auswandert« zu schreiben und auch zu veröffentlichen. Erschienen ist sein Buch im österreichischen Residenzverlag unter der ISBN-Nummer 978-3-7017-34801 und ist auch als E-Book erhältlich. Sie hörten einen Beitrag für Radio HBW über das Buch »Wenn der Jasmin auswandert – Die Geschichte meiner Flucht« von dem syrischen Autor Yad Tortschmann. Redaktion und am Mikrofon Ute Scholz und Mohammed Al-Yamus vom Radio Salam-Team. Unser Dank geht auch an den Buchautoren. Vielen Dank, Yad, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen aus deinem Buch vorlesen durften. Wir wünschen dir auch weiterhin noch viel Erfolg.
أعزائنا المستمعين حلقة مميزة عن الشاب والمؤلف جاد ترجمان. ولد جاد ترجمان في دمشق عام 1989 حيث عاش حتى هروبه من سوريا في عام 2014 وأثناء دراسته لأدب اللغة الإنجليزية في جامعة دمشق عمل في الإدارة حيث ساعد الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الحرب وعندما يتلقى أمرا بالدعوة يقرر تلقائيا الفرار بدعم من أسرته مما مكنه من العيش حياة جديدة في النمسا ولخص تجاربه وانطباعاته خلال هذا الوقت في سيرته الذاتية تحت اسم عندما يهاجر الياسمين وقد عمل كطالب لجوء في جمعية السامرين لمدة 3 سنوات ومنذ سبتمبر أيلول 2018 عمل كقائد لمجموعة كجزء من مشروع الأبطال الذي يقوم بحملات ضد القمع باسم الشرف أعزائنا المستمعين والآن سوف أقرأ لكم أول قصيدة في كتابه عندما يهاجر الياسمين أنا الدمشقي أنا من رحل عن مدينته هربا وكم سمعنا عن قصص الحب التي أوقد فيها الحب طوعا وهو في عز شبابه رحلت ولكن روحي أبت تتبعني وبقيت في جوار الياسمين دمشق رغم تجرؤي على الخيانة لم تنتسي تلك الشقراء الجميلة رائحة الياسمين
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام مجله بین فرهنگی در رادیو ها بی بی هفته دیگر دوباره با ما باشید کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de
Redaktion und am Mikrofon
Gerne معكم على المايكروفون
هيئت تحریریه و میکروفون
محمد الجاموس
اوت شولتز
und فایاد پرویزی باران